886 Radiothek.
Ich trinke einen Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechte Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen uns die Schlagzeilen an, was sind ein paar der Top-Themen des Tages und dann plaudern wir ein bisschen drüber, damit einfach wir alle wissen, was tut es so aktuell, worüber wird geredet und was steckt da oft hinter diesen Schlagzeilen. Und da schauen wir jetzt einmal zu einer doch eher überraschenden Meldung, da schreiben viele Zeitungen drüber, ich habe jetzt mal den Standard hergenommen mit seiner Überschrift Gegenoffensive Doppelpunkt, hat sich das Blatt in der Ukraine gewendet? Ist das einmal die Frage, worum geht's da, um die Gegenoffensive der Ukraine, die ein Gebiet von 6000 Quadratkilometern seit Anfang September da zurückerobert hat von russischen Besatzungskräften, ungefähr die Größe von Vorarlberg. Mhm. Und dies da geht, das ist natürlich nicht nichts, das ist ein Wahnsinn und muss man auch dazu sagen, überraschend einfach, also wenn man denkt, was die Situation Ende Februar, Anfang März war, wo alle sich gedacht haben, na gut, war ja auch von den Russen so verkauft, das wird in ein paar Tagen erledigt sein oder in ein paar Wochen zumindest. Und jetzt zieht sich das schon so lange, also der Widerstand kann da gehalten werden und dann nicht nur Widerstand, nicht nur Verteidigung, sondern eben auch Gegenoffensive und Rückeroberung von Gebieten. Also das ist wirklich eine unglaubliche Entwicklung, muss man sagen. Damit hätten, glaube ich, nicht allzu viele gerechnet. Ich meine, ein paar Experten haben im Sommer schon erwartet, dass das kommen wird. Jetzt eben ist es Ende des Sommers soweit. Wie genau ist es dazu eigentlich gekommen? Also die Fläche, die da im Osten besetzt worden ist, der Ukraine dürfte offenbar extrem dünn besetzt worden sein. Also sehr wenig Personal, sehr wenig Soldaten, die das da gehalten haben. Und es dürften auch die US-Aufklärungsinformationen der Ukraine extrem geholfen haben, eben diese Schwächen aufzuzeigen. Mhm. Also zu sagen, hey schaut, da ist nicht viel dahinter. Ja. Diese Verteidigung geht nicht in die Tiefe. Mhm. Das sind einfach nur Frontlinien, die da irgendwie gehalten werden. Natürlich auch das Kriegsmaterial, das Moderne, das der Westen der Ukraine da zur Verfügung stellt, dürfte geholfen haben. Und jetzt wird auch von Militärstrategen irgendwie so ein bisschen vermutet, die Ukraine hat sich die letzten Wochen sehr, vor allem in der Kommunikation, auf eine Gegenoffensive im Süden der Ukraine konzentriert. Hat immer davon gesprochen, was man im Süden alles zurückerobern will und machen will, hat den Osten eigentlich ausgespart, zumindest kommunikativ, und dass das eben ein geplantes, koordiniertes Ablenkungsmanöver gewesen sein könnte, so zumindest eine Mutmaßung, dass zwar im Süden schon noch was passiert ist, aber prinzipiell, dass man halt den Osten extra ausgespart hat, um da quasi die Russen zu überraschen, und diese Überraschung ist auch offenbar komplett gelungen. Die russischen Streitkräfte haben sich berichten nachher nicht nur zurückgezogen, die sind buchstäblich geflohen, teilweise Autos der Zivilbevölkerung gestohlen und davongefahren in aller Eile. Man kann es vor allem auch daran erkennen, dass einfach extrem viel Munition und Kriegsmaterial zurückgelassen worden ist. Also sprich, das war nicht irgendwie geordnet, sondern sie sind wirklich geflohen.
Ich wollte gerade sagen, vor allem das Ungeordnete, ne?
Alles liegen und stehen lassen und sind davongelaufen, buchstäblich. Es zeigt auch ein Personalproblem an und vor allem aber auch ein Moralproblem innerhalb der russischen Streitkräfte. Ja. Das ist generell ein großes Thema, dass da offenbar nicht die Situation herrscht, dass die russische Führung und auch die militärische Führung die Soldaten noch motivieren kann. Da ist eben schon zu viel schiefgegangen. Wir erinnern uns ja noch, dass von Anfang an geheißen hat, auch für die Soldaten, das wird eine kurze militärische Operation.
Ich wollte gerade sagen, die Dauer.
Teilweise ist ja noch gesagt worden, ihr befreit dort die Menschen und die werden sich freuen, dass ihr kommt. Also da gibt es ja ganz viele Erzählungen, die einfach in eine andere Richtung gegangen sind. Jetzt sind die Soldaten seit Monaten dort, teilweise auch noch kein Austausch stattgefunden. Also sprich, die sind durchgehend dort stationiert. Das sind alles Dinge, die da eben extrem gegen den russischen Fortschritt sprechen in der Ukraine. Man muss aber natürlich auch aufpassen, sagen auch die Experten, man darf jetzt nicht in eine allzu große Euphorie verfallen, dass der Krieg jetzt damit in wenigen Tagen oder Wochen beendet ist. Also da hat gestern ein Militärstratege in der ZIP-2 gesagt, wer jetzt auf ein schnelles Ende des Krieges hofft, der hofft umsonst. Da muss man schon noch aufpassen. Die Situation verändert nämlich vor allem die Lage für Putin. Der ist dadurch irgendwie in eine Ecke gedrängt auf der einen Seite. Bis jetzt eisernes Schweigen aus dem Kreml einmal zu dieser Situation. Mhm. Wird noch nicht viel gesagt. In den russischen Medien wird das aber schon sehr heftig kommentiert. Da wird schon irgendwie auch geklärt, dass man jetzt quasi mehr angreifen sollen müsste. Das sind diese ganzen kritischen, kremltreuen Berichterstatter, die halt immer wieder auch diesen Krieg oder bis dahin noch militärische Operation befeuert haben, auch für die Bevölkerung. Und die Gefahr, die halt jetzt entsteht, ist eben, dass Putin als Ausweg nur noch eine weitere komplette Eskalation sieht. Und da ist die Sorge eine Generalmobilmachung. Da spricht aber dagegen, wenn er das macht und wirklich generalmobil macht, also quasi einberuft die Leute, dann kriegt es halt die Bevölkerung auch viel mehr mit.
Natürlich, ja.
Weil das ist in Russland noch gar nicht so dermaßen massiv in den Köpfen, weil er sie eben von den Medien
sprengt. Da wird ja aufgepasst, wie was rausgeht.
Wie es kommuniziert wird, wird da sehr genau geschaut. Und wenn aber eine Generalmobilmachung stattfindet, dann kannst du das immer mehr so richtig den Deckel drauf halten. Das ist natürlich auch für intern dann ein Problem und auch für die Reaktion der Bevölkerung.
Ja, spätestens wenn man persönlich dann involviert ist, weil der Papa, der Mann, der Sohn
in den Krieg ziehen muss und vor allem dann nicht mehr lebend zurückkommt, weil auch die hohen Verluste ja durchgehend würden sie ja dann nicht schnell sich verändern. Klar. Also das ist die eine Sache und ein Schreckensszenario auf der anderen Seite, das immer wieder jetzt mal auftaucht in den letzten Wochen, ist natürlich der Einsatz noch einmal von taktischen Nuklearwaffen, aber das ist natürlich die allerletzte Eskalationsstufe, will sich aktuell noch niemand wirklich ausmalen. Ein Problem aber, was Putin auch hätte und hat, ist eben, vorher schon angesprochen, die mangelnde Moral der Streitkräfte. Es will einfach kaum mehr wer. Und da ist jetzt wirklich die große Frage, wie geht's da weiter? Was wird Putin und der Kreml da aktuell tun? Man weiß es nicht, aber dennoch unfassbar beachtlich, was da jetzt der Ukraine gelungen ist mit der Unterstützung des Westens.
Wahnsinn.
Hier Gebiet zurückerobern.
Die Ausdauer und das Durchhaltevermögen.
Ist wirklich faszinierend und beeindruckend. Wir schauen eben, wie es weitergeht. Und aktuell kann es noch keiner sagen, die Entwicklung kann noch keiner vorhersagen. Ganz anderes Thema, was aber natürlich davon sich ableiten lässt in weiterer Folge, aber auch da wissen wir nicht genau, wie es weitergeht. Thema Energie.
Genau, wie angekündigt, machen wir einen Blick zur neuen Kampagne der Regierung. Gibt es heute wirklich in allen möglichen Medienartikeln dazu. Zum Beispiel auch im Standard: langsamer fahren, lüften, kürzer duschen. Das sind die Energiespartipps der Regierung. Oder auf news.orf.at: Stromsparkampagne, Regierung setzt auf Mission 11. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Arbeitsminister Martin Kocher haben die Kampagne eben gestern mit anderen präsentiert. Und das konkrete Ziel ist jetzt, dass jeder Haushalt in Österreich mit einfachen Maßnahmen, die wirklich jeder umsetzen kann, seinen Energiebedarf um 11% reduziert. Das würde eben schon reichen, wenn da viele mitmachen, dass das dann Auswirkungen hat. Und das soll eben schon mit einfachen Tipps klappen. So ein paar der Tipps, die da vorgestellt wurden, sind eben zum Beispiel, dass man die Heizkörper entlüftet und nicht verstellt und außerdem eben um 2 Grad niedriger stellt und dann nicht jedes Mal rauf und runter dreht. Richtig lüften. Das ist jeder Klassiker. Deckel beim Kochen auf den Topf setzen. Ich meine, ich weiß nicht, ich habe das sowieso immer schon so gemacht, aber dass man das auch nochmal ins Gedächtnis ruft. Kürzer duschen, statt lange zu baden. Also vielleicht das gemütliche Bad mal jetzt wirklich ganz verbannen aus den Köpfen. Geräte komplett ausschalten, statt sie im Standby-Modus zu belassen. Ist ja auch so eine Sache. Auch beim Autofahren kann man zum Beispiel was tun, indem man halt einfach langsamer fährt. Und da finde ich auch spannend, der ÖAMTC hat zum Beispiel auch schon angekündigt, über so Ideen nachzudenken, wie man da auch von der Infrastruktur her sparen kann und da zum Beispiel mehr Grünwellen zu schalten. Dass man eben nicht so oft startet und stoppt quasi. 3,6 Millionen Euro kostet die Kampagne, das ist jetzt nicht nix. Eine Journalistin hat nach dem Pressegespräch natürlich gefragt, ob das nicht ein bisschen teuer ist für dieses Ziel. Und Leonore Gewessler hat eben gemeint, vor dem Winter, also gerade jetzt ist wirklich jeder Euro wert, dass das in den Köpfen, in die Köpfe geht, dass das, weil im Winter wäre es ja dann schon zu spät, dass man jetzt halt anfängt mit diesen Tipps. Und ja, außerdem ist ja auch die eingesparte Energie ist ja auch letzten Endes dann gespartes Geld für jeden Einzelnen von uns. Graz geht als Stadt schon einen Schritt weiter, habe ich auch im Standard gefunden. Graz aktiviert erste Energiefrühwarnstufe, ist da die Überschrift. ESO zum Beispiel, Klassiker, das haben wir eh auch schon von Wien gehört. Weihnachtsbeleuchtung startet zum Beispiel später. Raumtemperaturen in Büros von öffentlichen Gebäuden werden gesenkt und Geräte werden auch so eingestellt. Das könnte man ja prinzipiell auch jeder denken oder machen, dass sie nach einer Zeit, wenn sie nicht im Betrieb sind, automatisch ausgeschaltet werden. Und ab 2023 sind dann auch zum Beispiel Heizschwammerl in der Gastro nicht mehr erlaubt.
Da kaufen wir auch schon die ersten lokale Heizpölster.
Genau, habe ich auch gelesen.
Die mit der chemischen Mitteln funktionieren. Und auch ist ja angedacht, dass dann jetzt verpflichtend kommen soll von Ministerin Gewessler, dass in öffentlichen Gebäuden nur auf 19 Grad geheizt werden.
Genau.
Das soll jetzt dann auch irgendwann einmal
fixiert
werden. Die Idee gibt es schon länger. Ja, also die Kampagne, sie stresst mir ein bisschen, wenn man es schon angeschaut, die ist extrem bunt und sehr viel Farbending. Also
das ist auch Absicht. Es soll schrill
das
und
verstehe ich, aber
sein.
Ich kriege nicht mit, also ich weiß, worum es geht, aber wenn ich mir nur das anschaue, würde ich vor lauter Schrill und Farbenklecks und Ding nicht checken, was die wollen von mir.
Also ich weiß,
mir ist zu heftig, aber gut, soll so sein. Die Frage natürlich, ob ich das jetzt noch wirklich per Werbekampagne schalten muss oder ob nicht eh jedem, wenn er auf seine Stromrechnung schaut, klar ist, dass es Zeit zu sparen ist. Mag dahingestellt sein, ob man das um 3,6 Millionen Euro machen muss. Wie gesagt, ich glaube, den meisten ist im Moment eh nicht nach Energieverschwenden zumute. Und ich glaube nicht, dass die meisten jetzt Festbeleuchtung aufdrehen und den Fernseher durchlaufen lassen.
Das Gefühl habe ich auch, ja.
Mein Eindruck, wenn sich die Stromrechnung vervierfacht und das wird noch mehr werden, ich behaupte mal, da werden wir von selber auch drauf kommen, dass wir vielleicht ein bisschen schauen. Aber bitte, sei es drum, versucht man halt alles, um das zu forcieren. Apropos Energie noch, eine kleine Meldung zum Schluss. Kernenergie. Und zwar in Wien, im Prater. Ja, die Lilliputbahn dampft bald mit Kernenergie durch den Prater, nicht in diesem Versuchsreaktor, den es da gibt, nein. Und zwar die Lilliputbahn wird mit Kernenergie betrieben, aber natürlich mit Olivenkernenergie, denn denen geht die Kohle aus, schon im August, und jetzt haben sie es anders gemacht, nämlich einen neuen Brennstoff, den man da genommen hat, der zu 40% aus gepressten Olivenkernen besteht. Der Rest sind Abfallprodukte von einer normalen Kohleproduktion, und mit dem kann man dann eben auch fahren und das soll um bis zu 40% weniger CO2-Ausstoß haben.
Wenn es funktioniert, ist das der erste Zug in Österreich, der von Kernenergie aus Oliven angetrieben wird.
Kleiner Wermutstropfen, das ist ein britisches Produkt und wir wissen, Brexit, ja. Weiß man nicht, wie sicher jetzt da die Versorgungslinie ist.
Aber es gibt mal eine Idee.
Aber gut, Lilliputbahn vorerst einmal weiter auf Kurs. Zeitungscheck, alle Folgen online auf Radio 886.at und überall, wo es Podcasts gibt zum Nachhören.
Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf Radio 886.at. 886!